Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Matthias Fichtmüller.
Mein Name ist Thomas Neubauer.
Und wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen. Ist zu viel gesagt, weil man das gar nicht schafft. Wir versuchen heute einige Minuten unseres Lebens einem ganz besonderen Thema zu widmen.
Nämlich dem Thema Leben und bei diesem schönen Frühlingswetter, was sie hier so ankündigt, dann auch dem Neuanfang.
Ausgangspunkt dieser Überlegungen war, dass wir, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, Ende April 2023, dass wir mitten in der Osterzeit stehen und die Osterzeit ja die Wochen zwischen Ostern und Pfingsten einen sichtbaren Neuanfang draußen in der Natur verkörpern. Man braucht bloß die Augen aufsperren, auch wenn der April 2023 ziemlich verregnet ist.
Ja, aber so langsam hoffen wir, dass die Blumen sprießen und so das Grün wieder zum Vorschein kommt.
Und das Lebensintervall im Frühling, nachdem im Winter sich die Natur zurückgezogen hat und wir jetzt überall auch bei Regenwetter sehen, wie die Knospen aufspringen, das hat ja was mit Neuanfängen zu tun. Deswegen ist die Verbindung der beiden Begriffe Leben, Neuanfang, eingebettet in den Osterkreislauf, etwas, wo wir in den nächsten Minuten uns mit auseinandersetzen wollen. Anreißen, viel mehr können wir nicht, aber die Grundfragen des Lebens wenigstens streifen oder einige Grundfragen des Lebens. Und eine so einer Fragen beschäftigt uns immer wieder, nämlich die Frage, kann man das Leben eigentlich verstehen, ohne sich über den Tod Gedanken zu machen?
Ja, ist ganz verrückt, ne? Also in Vorbereitung auf diesen Podcast, chronisch-diakonisch, ja, wir wollen das ja auch immer ein bisschen im Kontext der Leistung des Oberlinhaus verstehen, ist mir auch aufgefallen, dass alles, was ich zum Leben so mal versucht habe zu sammeln und meine Gedanken zu ordnen, immer auch und nur im Kontext mit dem Tod stand. Also wahrscheinlich das Leben ohne den Tod. Heißt das nicht, der Tod gehört zum Leben dazu?
Oder die Lebenszeit, da sind die Begriffe unseres letzten Podcasts, mit dem diesem Podcast schon ganz eng verwoben, die Lebenszeit, die Zeit, die uns geschenkt ist, die 70, 80 Jahre, wie es die Bibel sagt, oder wenn man gesund ist und es einem gut geht, über 100 Jahre, wie auch immer, die Lebenszeit, die einem geschenkt wird, natürlich nur ein Wimpernschlag im Laufe der ganzen Geschichte dieser Welt oder der Geschichte insgesamt ist. Also eine sehr kurz bemessene Spanne dieses Lebens. Oder anders gesagt, die meiste Zeit leben wir nicht.
Ja gut, wenn man das wirklich auf die Jahrmillionen Jahre des Bestehens der Erde bezieht, dann sind wir tatsächlich nur ein Atemzug am Leben.
Und da sind wir bei einem zentralen Begriff im Kontext des Lebens, das ist der Atem. Mhm. Leben, atmen, Herzschlag spüren, das gehört unmittelbar zusammen. Und nicht umsonst ist in Schöpfungsüberlieferungen, nicht nur der Bibel, auch außerbiblisch, wird dem Menschen der Atem eingehaucht. So in den alten Überlieferungen, der Odem, schönes altes Wort, der Odem wird eingehaucht. Und mit dem Atmen, mit dem Beginn der Lungentätigkeit ist der Körper dann auch beseelt und das Leben eine Phase des Lebens beginnt. Heute sieht man das ein bisschen anders, weil natürlich wir alle wissen, dass auch ungeborene Kinder im Bauch der Mutter natürlich bereits leben. Das berührt eine Frage, die jetzt in diesen Tagen, heute früh kam in den Nachrichten, dass in Florida das Abtreibungsrecht deutlich verschärft wird. Eine Frage, die Menschen seit vielen Jahren und Jahrzehnten beschäftigt. Wann beginnt das Leben und wie kann die Unterbrechung einer Schwangerschaft sowohl rechtlich verankert sein, als auch natürlich dem Entscheidungswillen der Mutter oder der Eltern Genüge getan werden und gleichzeitig die Frage, was ist Leben und ab wann gibt es eine Verantwortung, Leben zu schützen? Die hat die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten immer wieder berührt, aber es ist etwas, das wir hier nur heute erwähnen und am Rande streifen können. Und trotzdem wollen wir uns der großen Aufgabe und Frage stellen, wie ist das mit dem Leben und mit den Neuanfängen im Leben? Haben Sie, Herr Neubauer, in Ihrem Leben Neuanfänge gehabt, wo Sie sagen, jetzt begann mein Leben nochmal ganz anders und ganz neu?
Ich glaube, man hat in verschiedenen Lebensphasen immer mal wieder Neuanfänge. Gab natürlich berufliche Neuanfänge, wo meine Tätigkeit vorher gar nicht vergleichbar war mit dem, was ich dann übernommen habe. Die Geburt unserer Kinder oder der ersten Tochter hat das Leben komplett verändert, war ein Neuanfang. Ja, auch Trennungen sind ja immer auch ein eine Zäsur, die einen zwingen, sich neu zu finden und sein Leben neu zu sortieren. Wenn ich das aber so beschreibe und dann weiß, welche Leistungen wir auch im Oberlinhaus erbringen, dann weiß ich auch, dass das eher dass wir im Oberlinhaus viele Familien und Menschen betreuen, die einen Neuanfang auf ganz andere Weise, viel tragischere und drastischere Weise finden müssen. Ja, also wenn wir über das Übergangswohnen denken, das ist schon auch bewegend, was wir da an Neuanfängen sozusagen miterleben. Und man würde das nicht im positiven Sinn wahrscheinlich bewerten.
Also wir alle sind jeder und jede, die uns jetzt zuhören, wir sind in unserem Leben immer wieder mit Neuanfängen konfrontiert. Ja. Manche zwangsweise, die wir uns nicht ausgesucht haben, Schicksalsschläge zum Beispiel, selbst das in dieses Leben geworfen sein, unsere eigene Geburt, haben wir nichts zu beigetragen.
Das stimmt.
Ja. Wir sind auch nicht gefragt worden, ob wir leben wollen. Von daher ist das tatsächlich ein Geschenk, dass wir jedes Neugeborene erstmal bekommt und annimmt, ungefragt annimmt, und dann sind wir in dieser Welt. Und dann gibt es Zäsuren im Leben, manche, die wir selbst bestimmen, Frage der Berufsausbildung, des Studiums, Frage der Partnerschaft, Frage des Wohnungswechsels, Weichenstellungen in unserem Leben, die eine völlig unklare und unberechenbare Entwicklung nach sich ziehen. Es kommt von uns darauf an, dass wir das steuern und deuten, rückblickend deuten. Aber was Sie gerade angesprochen haben, ist ja etwas, wo Menschen zum Beispiel nach Unfall oder nach schwersten Erkrankungen ihr bisheriges Leben so nicht mehr weiterleben können.
Ja, und ich glaube, diese Menschen würden das auch nie als Neuanfang beschreiben, ja, wenn man sie jetzt fragt. Die würden eher, also wir reden, wenn wir über das Übergangswohnen beispielsweise, einer Leistung, die wir in den Lebenswelten erbringen, nachdenken. Da betreuen wir ja Menschen, die nach einer Schwersterkrankung, also meinetwegen Hirnblutung oder Schlaganfällen oder einem Unfall, mehrere Behinderungen dann zu verarbeiten, zu verkraften haben, körperlich wie auch kognitiv, und damit völlig aus dem Leben gerissen werden, damit dann einen Umgang finden müssen. Und bei uns im Übergangswohnen werden sie ja dann über 3 Jahre, die Kollegen sagen dann immer, wie in einer langen, langen Rehabilitation in ein Leben zurück begleitet, in eine Selbstständigkeit begleitet, die aber nicht vergleichbar ist mit dem, wie sie vorher gelebt. Denn immer mit körperlichen Behinderungen oder mit geistigen oder kognitiven Einschränkungen zu kämpfen haben und trotzdem selbstbestimmt ein anderes Leben führen wollen als oder müssen als das, was sie vorher gelebt haben.
Eine Entscheidung, die sie sich nicht ausgesucht haben. Nee. Und die Kunst ist, neben den ganzen medizinisch-therapeutischen und Assistenzangeboten, die zum Beispiel im Oberlinhaus geleistet werden, die Kunst des einzelnen Menschen ist, damit umzugehen und am Ende es anzunehmen. Auch eine Sache, über die man nicht glücklich ist, sie anzunehmen, weil man sie nicht mehr ändern kann.
Ja, der Betroffene selbst und alle Betroffenen um ihn herum, also ja Familie, Kinder, Angehörige, Freunde, Bekannte, all diese sind ja von diesem Schicksalsschlag dann auch betroffen. Ja, also die Kollegin, die auch schon sehr lange arbeitet, hat von einer Familie erzählt, da hatte die betroffene Frau 3 Kinder im jugendlichen Alter, und die waren natürlich auch völlig mit dieser Situation konfrontiert und mussten auch über eine gewisse Zeit erstmal einen Umgang wiederfinden mit ihrer Mutter, die ja völlig wesensverändert nach dieser Krankheit war. Also das ist schon auch da für die Betroffenen, glaube ich, ein Neuanfang, den sie nie als Neuanfang in so einem positiven Neuanfang hat, ja, was Positives eigentlich, ja? Also in meinem Dafürhalten oder in meiner Sicht, Neuanfang ist irgendwie Anfang, ist irgendwie was Gutes. Neu ist auch irgendwie was Gutes, ja? Ich glaube, die Betroffenen würden das wahrscheinlich nicht als Neuanfang beschreiben. Ich
war von außen. Und wir lernen gleichzeitig, dass tatsächlich die Hoffnungen mit Neuanfängen, die in der Regel sehr stark sind und wie Sie es gerade beschrieben haben, ist, man erwartet, dass was Neues, Gutes kommt, und gleichzeitig ist unser Leben, und da sind wir wieder bei dem Leben, davon geprägt, dass wir mit Veränderungen umgehen müssen, die wir uns nicht ausgesucht haben, und jeden Tag letztlich ein Neuanfang unseres Lebens ist. Jeden Morgen, wenn wir die Augen öffnen, uns ein neuer Tag geschenkt wird, müssen wir neu anfangen, diesen Tag zu gestalten und zu leben, auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Letztlich ist das, was Sie eben beschrieben haben, in jedem Trauerprozess, den Menschen durchleben, wird die gleiche Erfahrung gemacht. Es ist zwangsweise ein Neuanfang, wenn ein langjähriger Partner, Partnerin, ein Kind gestorben ist. Die Wohnung klingt anders, haben mir Angehörige erzählt, die, wenn es dann ältere Paare sind, einer der beiden gestorben ist, plötzlich klingt die ganze Wohnung anders. Man spürt die Einsamkeit, die von den Wänden zurückhallt. Und gleichzeitig muss man weiterleben. Mascha Kalecko, eine Schriftstellerin, Dichterin, hat das mal sehr schön formuliert. Die hat ihren Sohn verloren, der mit Anfang 30 gestorben ist, und hat das sehr schön formuliert, indem sie gesagt hat, den eigenen Tod erleben wir nur, aber mit dem Tod der anderen müssen wir leben. Ja, also dieses Weiterleben in einer sich völlig veränderten Situation. Das ist Trauerbewältigung. Auch Trauerbewältigung dann, wenn man durch Verletzungen, durch Schicksalsschläge, durch eben Krankheit in eine neue körperliche Situation auch geworfen wird.
Aber es ist doch interessant, dass wenn wir hier verabredet sind, um über das Leben zu sprechen, wir relativ schnell auch über den Tod sprechen.
Ja, oder eben über die schweren, verändernden Dinge des Lebens. Ja, weil ja, das, tatsächlich ist ja mit jeder Geburt beginnt die Bedrohung des Lebens. Oder wie Erich Kästner hat das mal sehr schön formuliert, wird es besser, wird es schlechter, so fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und das, finde ich, ist so etwas, die Bedrohungen sind ununterbrochen da. Wir haben gelernt, wir sind gut konditioniert, diese lebensbedrohenden Themen nicht in unseren Alltag übermächtig werden zu lassen, jedenfalls die meisten Menschen nicht. Uns kann jeden Tag ein Dachziegel auf den Kopf fallen, es könnte etwas passieren. Aber das blenden wir aus, weil wir sonst wahrscheinlich gar nicht
uns die Sehnsucht,
ja, oder die Sehnsucht nach einem guten Leben erfüllen könnten.
Ja, also ständig in dieser Bedrohung zu leben, das würde wahrscheinlich keinem so richtig gut tun. Und dennoch ist ein zufriedenes, erfülltes Leben wahrscheinlich auch nur dann zu führen, wenn man ein Bewusstsein auch dazu hat, dass es auch irgendwann zu Ende sein kann.
Ist, also es wird zu Ende sein. Ja. Es ist so, da gibt eine Phase, da fühlt man sich, Bodo Kirchhoff hat das mal gesagt, da fühlt man sich vorübergehend unsterblich. Aber sobald man darüber nachdenkt, weiß man, das ist alles nur geliehen. Die Jahre, die wir haben, ist ein Geschenk, das wir bekommen. Wir wissen Gott sei Dank nicht, hatten wir neulich auch schon mal in einem Podcast, wir wissen nicht, wie lang unsere Lebenszeit bemessen ist. Das ist schon ein großes Geschenk, diese Offenheit und letztlich die Verantwortung, dann unser Leben entsprechend so gut wir es können zu gestalten, auch und gerade wenn es dramatische Veränderungen gibt. Aber lebensbedrohende Fakten bestimmen unser Leben immer. Und da fragt sich dann man natürlich, naja, wie ist das mit dem Leben? Leben kann als biologischer Prozess verstanden werden. Wir haben dann irgendwann mal in der Schule oder wie auch immer gelernt, die Zellen altern und irgendwann beginnt der Regenerationsprozess sich zu verlangsamen. Und dann versagen, wenn es im Alter die Organe, und wenn man einen gnädigen Tod hat, dann ist das auch gut. Aber man kann Leben eben auch jenseits der ganzen biologischen Prozesse als etwas verstehen, was ja immer eine Metaebene hat. Was ist die Seele des Menschen? Was unterscheidet einen funktionierenden Körper von einem Körper mit einer Seele, mit einem Gehirn, funktionierenden Gehirn? Und letztlich die Frage, was sind Bedingungen für ein gelingendes Leben, äußere Bedingungen für ein gelingendes Leben. Gehört dazu ein funktionierendes Gehirn in Gänze. Es gibt eine Klassifikation von Voraussetzungen, was Lebensqualität bestimmt. Dazu gehört unter anderem Kommunikationsfähigkeit, nicht die Frage zu sprechen und sich zu artikulieren, sondern Interaktion mit anderen Menschen zu betreiben. Dazu gehören medizinische Parameter. Das ist ein sehr spezielles Gebiet, aber die Frage eines Lebens, das sinnerfüllt ist und was braucht es dazu, die steht im Raum und die erleben wir im Oberlinhaus, gerade auch in der Begleitung von großen körperlichen Beeinträchtigungen, die erleben wir tagtäglich.
Ja, und also schwierig abzustufen. Ja, ich glaube, es gibt im Grunde keine Abstufung, wann was es sozusagen braucht, um sinnerfülltes oder glückliches Leben zu führen, weil jeder auf seine Weise bestenfalls findet genau dieses oder strebt zumindest nach.
Ein wesentliches Merkmal des Oberlinhauses in Potsdam-Babelsberg ist ja die Arbeit mit taubblinden Menschen. Ja. Die begann für Mitteleuropa hier in Babelsberg, hier im Oberlinhaus. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind taubblinde blinde Menschen schlicht und ergreifend weggesperrt worden. Ja. Sie sind in der Regel auch nicht alt geworden, weil man ihnen dadurch, dass sie eben nicht sehen, nicht hören und damit auch nicht sprechen konnten, weil man ihnen sozusagen keine funktionierende Seele zugesprochen hat. Und diese Menschen sind dann, wie gesagt, oftmals jung verstorben. Sie sind ausgeschlossen worden aus der Gemeinschaft von Menschen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass es eine Wertediskussion um Leben gab, die die schlimmsten Ausprägungen im Nationalsozialismus hatten, aber deren Folgen wir bis heute sehen. Letztlich ist auch die Frage nach der Todesstrafe eine, die sich daran bemisst, an der Frage. Ja. Und die Definition im Nationalsozialismus nach lebensunwertem Leben, die ja dort ihre perfide Ausdrucksweise gefunden hat, die ist deshalb schwierig, weil es Menschen gibt, die sich zum Richter über ein anderes Leben machen. Und ich bin mit diesem Begriff des Wertes eines Lebens auch, habe ich schon immer gehadert. Ich habe mal eine schöne Formulierung eines Kollegen gefunden, der gesagt hat, der Mensch hat nicht Wert, der Mensch hat Würde. Mhm. Das ist ein großer Unterschied, denn etwas, was Wert hat, kann man immer auch abwerten.
Ja.
Aber Würde ist etwas, was einem nicht ein anderer Mensch geben kann, sondern ich persönlich glaube, dass diese Würde von Gott jedem Menschen gegeben wurde. Dieser unbestimmte Begriff Würde hat ja Einzug ins Grundgesetz gefunden und steht dort ganz am Anfang. Und Würde hat jeder Mensch, egal auch was für ein Grad der Behinderung er oder sie hat.
Ja, und damit ist jedes Leben gleich, im Grunde gleich viel wert.
Genau, also wenn man dann doch wieder den Wertbegriff nimmt, also, genau, es gibt eben keine, da jedes aber, Leben Würde hat, gibt es eben keine Abstufung von Würde. Und die Würde kann einem auch nicht genommen werden. Also, wenn Menschen oder Gewaltherrscher dies immer wieder versuchen, die Würde kann nicht genommen werden, weil sie nicht von einem Menschen gegeben wurde. Die Frage nach dem Leben und nach dem, was das eigentliche Leben ausmacht, jenseits der biologischen Prozesse, also wir hatten ja einen schon Interaktion, soziales Miteinander, ist ja immer auch etwas, was Menschen unterschiedlich bewerten. Bis dahin, dass es Menschen gibt, die sich zurückziehen und sagen, ich brauche genau diese Interaktion nicht, ich möchte zurückgezogen leben. Und das ist für mich die Erfüllung des Lebens. Eremiten hat es zu allen Zeiten auch in allen Kulturen gegeben. Und trotzdem steht die Frage, brauchen wir zum Leben eine Resonanz zum Beispiel in einem anderen Menschen?
Naja, wenn man das, ich glaube schon. Und das hatten wir, glaube ich, auch in einem der vorigen Folgen schon mal besprochen, dass es, wenn es selbstbestimmt ist, diese Einsamkeit, dann ist es ja das eine. Wenn man aber fremdbestimmt in Einsamkeit leben muss, wenn man dazu gezwungen wird, dann, und das hatten wir das in meinem Vorgespräch diskutiert, dass es dazu auch eine Studie gab, dass man, oder eine Untersuchung gab, dass man dann tatsächlich auch sehr schnell stirbt. Dass es diese Beziehung zu anderen braucht.
Das gibt also, das sogenannte Caspar-Hauser-Syndrom. Caspar Hauser ist ja im glaube 18. Jahrhundert aufgefunden worden oder Anfang, 19. Jahrhundert, glaube ich, aufgefunden worden und hat behauptet, er ist eben in die ersten Jahre seines Lebens völlig isoliert aufgewachsen, konnte sich nicht artikulieren und ähnliches. Und die Frage, was braucht es für menschliche Nähe, Wärme, Zuwendung oder eben wie auch immer geartete Kommunikation, um sich auch adäquat zu entwickeln in seinem Leben. Und natürlich wissen wir gerade auch in der Oberlin-Schule Kinder mit Sprachbeeinträchtigungen, Sprachstörungen, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche in dem Bereich auch gefördert werden. Gleichzeitig gab es Versuche von Friedrich II., und zwar nicht Friedrich dem Großen, sondern Friedrich dem Staufer, dem wird das jedenfalls zugeschrieben von einem Chronisten, der mal erforschen wollte, was die Ursprache der Menschheit ist. Ja. Griechisch, Hebräisch oder Latein. Und der hat angeblich, das hat aber ein Chronist geschrieben, der einer seiner Widersacher war, Friedrich der Staufer hat angeblich Kinder genommen und sie in völliger Isolation aufwachsen lassen, ohne mit ihnen zu reden. Wurden Ammen bestellt, die durften nicht mit den Kindern reden und man wollte wissen, was ist die Ursprache der Menschheit.
Und die Kinder sind
gestorben. Die haben das nicht überlebt. Und das ist so ein Ausdruck, der wie wichtig es ist, dass wir in Bezügen leben, in Bezügen zu anderen Menschen und dass das jedenfalls für mich zu einem gelingenden Leben dann auch tatsächlich wesentlich dazugehört. Wir haben ja das Thema gewählt, Leben und Neuanfänge. Und Sie haben vorhin berichtet von Menschen, die wir uns im Oberlin-Haus therapeutisch, die wir begleiten, denen wir Assistenz geben, die Therapien im Oberlin-Haus erhalten, die gezwungenermaßen ihr Leben neu ausrichten anfangen müssen. Und gleichzeitig sind wir in der Osterzeit und eingangs war ja das Thema Leben und Tod, wie nah gehören die zusammen? Und da sind ja diese wesentlichen drei Tage ebenfalls im deutschen Kalender, die um Ostern liegen, ein Spiegelbild dessen, wie nah Tod und Leben beisammen sind. Also wenn man das Karfreitagsgeschehen sich vor Augen hält, Jesus wurde nach einer längeren Zeit, in der er das immer wieder auch gesagt hat, dass er sterben wird, wurde dann auf eine römische Art und Weise hingerichtet, nämlich ans Kreuz geschlagen, mit ihm noch zwei andere Menschen, die Verbrechen begangen haben. Er wurde, nachdem er überprüft war, ob er tot ist, nämlich mit der Lanze in die Seite gestochen und es trat kein Blut mehr heraus, sondern Wasser. Das war ein Indikator, dass er tot war. In der Regel wurden den Menschen damals auch die Beine gebrochen, mit einem Knüppel zerschlagen, dass sie eben nicht mehr, falls sie überlebt haben, fliehen können. Er wurde dann von den nächsten Freunden vom Kreuz geholt und in eine Grabhöhle eines wohlhabenden Menschen gelegt und einem riesigen Stein zugerollt. Und das war das Karfreitagsgeschehen. Die Kreuzigung, der elende Tod, man vertrocknet da am Kreuz, dann wird noch nachträglich der Leichnam die Knochen gebrochen. Der tote Jesus wurde ins Kreuz gelegt und dann drei Tage später, also drei Tage sagt die biblische Überlieferung, wir feiern das Ganze am Ostersonntag, weil der Karfreitag schon mitgezählt wird, kommen Frauen zum Grab und wollen eigentlich den Toten einbalsamieren und überlegen noch, naja, wie kriegen wir das Grab denn auf? Da ist ja ein riesiger Stein davor. Das muss man sich vorstellen, wie eine runde Scheibe, mehrere Zentner oder Tonnen schwer, der diese Gräber verschlossen hat. Und das ist dann das Osterereignis oder das Geschehen am Ostermorgen.
Das Grab ist leer.
Das Grab ist leer. Ja. Die römischen Wachen, die extra abgestellt waren, weil man Angst hatte, dass Jesus geklaut wird von seinen Jüngern, die lagen da wie tot, also waren ohnmächtig. Was da in dieser Nacht passiert ist, das weiß niemand. Es gibt keine Zeugen. Was Ostern und was ein echter Neuanfang ist, das ist, dass hinterher sehr viele Menschen berichtet haben, uns ist der Auferstandene begegnet. Also als eine Vision, manche haben auch das Ganze leiblich beschrieben. In der Regel wird nicht berichtet körperlich. Also man muss schon unterscheiden von einer Wahrnehmung und der Körperlichkeit. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber Ostern ist sozusagen der Neuanfang schlechthin im Jahreskalender. Viel stärker als das Neujahr im christlichen Jahreskalender. Und diese Gesellschaft ist, auch wenn sie sehr säkular ist, natürlich sehr stark christlich geprägt über 1800 Jahre.
Passt ja dann auch wirklich in diese Frühlingszeit, wo das, auch das Gefühl von Neuanfang, Aufbruch, es beginnt das Leben, sich neu, jedes Jahr wieder neu zu finden. Also zumindest hier in unseren Breitengraden ist das ja, steht das ja sozusagen dann auch noch in einem Kontext. Das ist ja in anderen Breitengraden, wo man auch an genau dieses glaubt.
Die Südhalbkugel hat ja einen anderen Jahreszeitenkalender.
Da ist es dann nicht in diesem Zusammenhang. Ja, aber bei uns in diesen Breitengraden ist das genau auch in diesem Zusammenhang. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ja.
Also Ostern erinnert ja, Karfreitag erinnert an etwas, Ostern erinnert uns heute etwas. Auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden zu den biblischen Bezügen wenig Kontakt haben. Aber trotzdem ist es ja etwas, was eine Strahlkraft entwickelt, auch wenn man selbst an dieses Ereignis nicht glaubt. Der Neuanfang, den wir mit dem Frühling eben verbinden, ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, es ist eine Chance. Jeder Neuanfang ist eine Chance, so wie vorhin gesagt wurde, eben jeden Morgen, wenn wir die Augen öffnen. Kriegen wir einen Tag geschenkt und können diesen Tag neu gestalten. Viele dieser Tage plätschern dahin in einem Gleichmaß der Arbeit, der Erholung, der Wochenenden, wie auch immer. Und gleichzeitig liegt es an uns, unser Leben zu gestalten, sodass wir, und da sind wir dann wieder beim Ende des Lebens, sodass wir irgendwann mal rückblickend sagen können, ich hatte ein schönes Leben.
Wenn ich jetzt an die, Sie sprachen ja gerade nochmal die Patientinnen und Patienten aus unserem Übergangswohnen an, oder Klienten, wie wir sie dort nennen. Auch die haben ja, so sehr sie aus dem einen Leben gerissen sind, eine hohe Motivation, und das macht das, das beschreibt das Team, was dort mit den Klienten arbeitet, immer mal wieder ganz eindrücklich. Ein Lebenswillen, eine Energie, sich dort das Laufen wieder zu erlernen. Kleinere Schritte, ja, erst fünf Schritte oder erst zwei Schritte, dann fünf Schritte, dann zehn Schritte. Man kann es dort auch im Foyer des Hauses sehen, wo wir diese Leistung erbringen, ja, wo man sich Ziele setzt, ja, die man auch dann miteinander feiert und mit ganz viel Kraft dort in diese Fortschritte gibt, auch wenn man das in einem Bewusstsein sich erarbeitet, dass es so wie früher eben nicht mehr wird. Und ich hatte die Kollegin gefragt, wie ist das dann mit Depressionen und sozusagen den Lebensmut verlieren? Und sie sagte, das ist eigentlich ein sehr geringer, das kommt wahrscheinlich immer mal wieder, aber es ist eigentlich ein sehr geringer Anteil, dass Menschen nicht mehr leben wollen, sondern dass der Lebenswillen ist viel stärker als sagen der Verdruss oder das aufzugeben. Also diese Hoffnung, ja, die wir ja auch mit Ostern verbringen, verbinden, die ist dort auch eben stark verankert und geprägt. Finde ich eine ganz eindrückliche Leistung, die wir dort erbringen und die alle Angehörigen und die Bewohnerinnen und Bewohner dort sozusagen in dem sie dort, wie sie dort leben. Ja, das ist also schon eine ganz starke Kraft. Also auch gibt uns, ich glaube auch in dem Verwaltungsbereich beispielsweise ganz viel, das wird ein ganz klitzekleiner Teil dieses Leistungsspektrums sind, was wir da im Oberlinhaus erbringen. Ja.
Es strahlt ab auf andere. Da sind wir wieder bei dem, zum Leben gehört soziale Wahrnehmung, soziale Kontakte dazu. Auch in einem beruflichen Kontext gibt es dann natürlich Impulse, die in andere Berufsgruppen, die nicht direkt am Klienten arbeiten, tatsächlich abstrahlen. Es gibt ein Thema, das wir, wenn wir über das Leben reden, noch ansprechen sollten. Das ist die Frage nach lebensbeendenden Maßnahmen, nach einem selbstbestimmten Ende des Lebens. Da sind in diesen Wochen und Monaten Einrichtungen, Krankenhäuser gefragt, auch Ärzte. Es gibt eine große ethische Diskussion, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, wir müssen die Frage der Sterbehilfe in Deutschland neu ordnen, neu sortieren. Es gibt ja gesetzliche, inzwischen auch vom Bundestag ein beschlossenes Gesetz. Also die Frage, wie wir damit umgehen, wenn Menschen sagen, ich kann und ich will nicht mehr leben. Eine Krankheit ist so massiv, dass es eine Lebensperspektive für mich überhaupt nicht mehr gibt.
Ich finde die Frage an sich hat so zwei Ebenen in meiner Wahrnehmung. Also viele, viele Ebenen, aber in meiner Wahrnehmung zumindest mal zwei Hauptebenen. Das eine ist, wenn ich selber in der Lage bin, diese Entscheidung zu treffen und vielleicht auch zu vollziehen. Da ist sie für mich relativ leicht zu beantworten, die beantwortet sich automatisch, weil man findet dann Wege.
Ja.
Diese Wege zu vereinfachen und jemandem es leichter zu machen, sich nicht in seiner Verzweiflung von einem Hochhaus zu stürzen oder wie auch immer, sich das Leben zu nehmen, also ihm die Würde auch in diesem Prozess nicht zu nehmen, ja, in seiner Verzweiflung. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, was passiert, wenn derjenige nicht mehr in der Lage ist, entweder selbst die Entscheidung wirklich auszusprechen in dem Moment und dann auch selber zu vollziehen. Weil dann nehmen wir ja andere in eine Verantwortung und belasten sie sozusagen auch mit dieser Verantwortung, die sie vielleicht nicht treffen wollen und dann nicht treffen können aufgrund, weiß ich nicht, ihres Glaubens oder der entsprechenden Rahmenbedingungen, welche auch immer das sind. Das macht es aus meiner Sicht so schwierig. Ja? Also ich glaube schon, dass man ermöglichen muss, jemanden, der es möchte, nicht mehr weiterleben möchte, dass man ihm auch an diesen Weg nicht verbaut.
Wenn jemand für sich die Entscheidung treffen kann. Ich erinnere mich, als die Diskussion im Kontext der Vorbereitung des Gesetzes, das da im Bundestag beschlossen wurde, hochkam, hat der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel, mit dem waren wir im Gespräch im Oberlinhaus, und der hat gesagt, seine gesamte Abteilung hat jetzt damit zu tun, dieses Ganze aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung die Diskussion mit einzubringen. Weil natürlich Menschen mit Behinderung Angst haben. Oh je, wenn mein Leben jetzt unter auch vielleicht Kostengesichtspunkten betrachtet wird und ich nicht mehr selbst entscheiden kann, andere Menschen für mich entscheiden oder gar eine Behörde oder welches Gremium immer dafür auch dann zuständig ist. Also es sind Urängste um das eigene Leben plötzlich wieder da gewesen, die sich sicherlich in einer sicheren und stabilen Demokratie wie in Deutschland ausgeräumt werden können. Aber die Ängste waren da, die wurden wieder diskutiert. Und das war für mich schon interessant, dass eine seit 80 Jahren zu Ende geglaubte Diskussion plötzlich wieder da ist.
Ja, und wenn wir das jetzt in diesem Kontext des Übergangswohnens beispielsweise sehen, ja, das wäre mal interessant, dort mit den Bewohnern vielleicht dieses Mal zu thematisieren. Aber da gab es sicherlich Momente, kann ich mir vorstellen, wenn ich so die einzelnen Konstellationen und Schicksale mir vor Augen halte, dass jemand nicht mehr weiterleben wollte. Ja, aber die Frage ist, war das ein Moment, war das ein gewisser Zeitraum oder war das eine endgültige Entscheidung? Und wenn man dann an die körperlichen Behinderungen vielleicht nach einem Unfall denkt und die wenigen Möglichkeiten, es dann wirklich selber auch zu entscheiden und zu vollziehen, die in der Regel ja dann nicht gegeben sind, das ist dann schon, das hat eine ganz andere Tragweite. Das ist nicht so einfach dann, die Sterbehilfe.
Ja,
so. Das ist dann eine komplexe Entscheidung, die viele mit einbezieht, die eben auch in diesem Prozess irgendwie ihre eigenen Ängste ja wiederum haben. Familienangehörige, ja, Kinder, Lebensgefährten. Ja. Wie interpretiert man den Wunsch, nicht mehr weiterleben? Ist das dann tatsächlich eine Verzweiflung in dem Moment oder, wie gesagt, eine Phase der Verzweiflung?
Genau, es ist ein 17-jähriger Jugendlicher, der Liebeskummer hat und sagt, ich will nicht mehr weiterleben. Und ja, der junge Wärter sozusagen, der für sich, der ganze Sinn des Lebens ist verloren gegangen. Und aus der Distanz eines älteren Menschen, der sagt, es gibt Phasen im Leben, die sind sehr schmerzhaft, aber da muss man durchgehen. Und da geht man in der Regel auch gestärkt heraus. Und das zu unterscheiden von einem wirklichen, schwerst Lebensqualität beeinflussenden Umstand, der Menschen nach Prüfung dann auch, wo Menschen dann sagen, nee, es ist jetzt gut, ich kann nicht, will nicht mehr. Die Sehnsucht nach einem gnädigen Tod. Und da sind wir wieder bei der Verbindung Leben und Tod. Kann man eigentlich nur im Doppelpack denken, nach einem gnädigen Tod ruhig sein Leben im Kreise der Familie beenden zu dürfen, es zurückzugeben, wo immer es dann hingeht, je nachdem, was Menschen glauben. Das ist schon ein starker Wunsch, eine starke Sehnsucht. Albert Schweitzer hat mal sehr schön gesagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das ist dieser, hat ja den Friedensnobelpreis bekommen für seine Aktivitäten da in Lambarene. Das ist schon ein schöner Satz auch. Und wenn wir das erleben vor dem Hintergrund von Gräueltaten, die unter anderem an vielen Orten der Welt, aber eben jetzt ganz aktuell unter anderem im Krieg Russlands gegen die Ukraine geschehen, dann kann man umso mehr wünschen, dass diese Sehnsucht nach der Toleranz gegenüber anderem Leben wirklich auch weiter Raum greift. Wir kommen hier nicht lebend raus. Das ist die Erfahrung unseres Lebens. Aber wir kommen lebend aus diesem Podcast raus.
Ja, da sind wir schon mal dankbar. Ja.
Da sind wir schon mal dankbar. Aber ja, unser Leben endet.
Jetzt hatten wir uns allerdings vorgenommen, dass wir hier ganz positiv und freudig über das Leben und den Neuanfang sprechen und haben dann doch viel auch über den Tod.
Ja, wir haben viel über ernste Themen, weil das Leben ist ernst und heiter die Kunst. Ja, das ist dann so.
Oh ja, stimmt. Ja.
Es ist trotzdem, es ist lebenswert, dass da ist der Wert dann drin. Ja. Es ist schön, wenn Menschen ihr Leben in die Hand nehmen, gestalten können. Und wenn sie das Ganze jeden Morgen mit großer Freude machen, das wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das nehmen wir uns spätestens für den morgigen Tag vor und für den Resttag, den wir heute noch haben.
Das stimmt, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und wir sagen an dieser Stelle
tschüss
und Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch. Im Programm auf Radio Potsdam und jederzeit online zum Nachhören unter radio-potsdam.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.